Ich spreche heute mit Bettina Musiolek vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen, das Teil des globalen Netzwerkes von der Clean Clothes Campaign darstellt. Und zwar wollen wir ja heute sprechen über H&M und die Aussage von H&M, dass die bis 2018 allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Produktionskette existenzsichernde Löhne zahlen möchten. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was da überhaupt die genaue Aussage von H&M vor 4 Jahren war und was daraus geworden ist.
H&M hat vor 4 Jahren gesagt, fast wörtlich, dass sie für ihre 850.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der Bekleidungsindustrie, in ihrer gesamten Lieferkette, bis 2018 einen existenzsichernden Lohn bezahlen wollen. Also das war die Aussage. Mittlerweile jedoch hat H&M das an einigen Stellen abgeschwächt. So nebenbei, nachdem sie erst ein riesen positives Feedback gekriegt haben für diese Aussage, für dieses Versprechen, mittlerweile zurückgenommen, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Eine Hinsicht ist, dass sie jetzt sagen, nicht mehr für alle, sondern nur noch für strategische Lieferanten, also nur noch für die Beschäftigten bei strategischen Lieferanten und nur noch für 80% der Beschäftigten. Ja, also das sind so ein bisschen die Haupteinschränkungen. Zudem kritisieren wir als Kampagne für saubere Kleidung, Clean Clothes Campaign, dass H&M sagt, sie würden Mechanismen und Systeme platzieren bei ihren Lieferanten, die eine Zahlung des existenzsichernden Lohnes möglich machen. Über diese Mechanismen schweigen sie sich aber aus, sodass wir eigentlich nicht so richtig wissen, ja, also was machen sie eigentlich genau? Also sie sind da sehr intransparent und es ist demzufolge auch für Interessenvertretungen der Beschäftigten sehr schwierig, das überhaupt nachzuvollziehen.
Das ist schwer nachzuvollziehen, und nun ist es ja so, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass dieses Vorhaben also nicht umgesetzt wird. Und warum werden da so wenig konkrete Zahlen genannt?
Ja, ich denke, das ist so ein typisches PR-Vorgehen, ne? Auf der einen Seite mit großem Bomborium gibt man irgendwann was bekannt und dann macht man im Kleingedruckten sozusagen dann Rückzieher über die Zeit, ne? Und ich denke, auch H&M ist klar, dass die Zahlung des existenzsichernden Lohnes noch viel mehr politischen Willen erfordert auf Seiten der Firma, als bis jetzt eben eingetroffen ist, ne? Also das ist das große Problem, denke ich.
Ja, was würde das überhaupt bedeuten, existenzsichernde Löhne in den jeweiligen Ländern?
Naja, wir haben zum Beispiel als Clean Clothes Kampagne jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit in europäischen Billiglohnländern recherchiert. Wir haben einen H&M-Lieferanten in Serbien gefunden und halten sich fest, in Serbien verdienen die Beschäftigten nominell, also in Euro ausgedrückt, weniger als in China, weniger als in Thailand, also weniger als in vielen asiatischen Produktionsländern. Und zusätzlich kommt hinzu, dass in den europäischen Produktionsländern, auch von H&M, die Lebenshaltungskosten wesentlich höher sind als in Asien, sodass diese Kluft zwischen dem, was die Beschäftigten eigentlich bekommen und dem, was sie aber bräuchten, um überhaupt ihre minimalen Lebenshaltungskosten zu decken, riesig ist, ne? Also in Serbien ist der konkrete Verdienst der Arbeiterinnen 29%, also weniger ein Drittel dessen, was sie eigentlich zum Leben bräuchten. Und das ist eine Riesenkluft, und wir sehen nicht, wie H&M diese Kluft zum Beispiel in Serbien schließen will.
Bei wem sehen Sie dann da die Verantwortung? Also H&M verweist ja gerne auch auf die Regierungen, die dann die existenzsichernden Mindestlöhne einführen müssten. Wen sehen Sie da in der Verantwortung?
Naja, natürlich haben auch Regierungen eine große Verantwortung. Gerade in Serbien sind sie es ja, die Mindestlöhne so niedrig ansetzen. Und Mindestlöhne ist das, was die Näherinnen, die Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie weltweit in der Regel bekommen. Mindestlöhne, ne? Ja. Also bei uns ist der Mindestlohn, ich sag mal, im Vergleich zu Serbien natürlich relativ hoch. Er ist aber auch ein relativ hoher Prozentsatz dessen, was man zum Leben braucht. Also es ist schon annähernd das, was man zum Leben braucht in Deutschland. Aber in Serbien ist das eben nicht so. Wie gesagt, es ist weniger als ein Drittel dessen, was man eigentlich zum Leben braucht. Also das ist die Situation, und deshalb sagen wir natürlich auf der einen Seite, klar, die Regierungen haben eine Verantwortung, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass Markenfirmen wie H&M es billigend in Kauf nehmen, dass diese Mindestlöhne von den Regierungen so niedrig angesetzt wird und dass sie auch die Regierungen gegenseitig ausspielen, indem zum Beispiel in dem konkreten Fall in Serbien der Lieferant noch staatliche Subventionen bekommt, ja, dafür, dass die da in Serbien produzieren lassen. Also in vielerlei Hinsicht subventioniert werden, ohne dass H&M da konkrete Anstalten unternimmt, dass auf der einen Seite der Mindestlohn erhöht wird und auf der anderen Seite ganz klar der Lohn auch der Beschäftigten erhöht wird.
Also ist da von Seiten H&M sind da sehr wenige Bemühungen. Wie würden Sie insgesamt so die Situation der großen Modekonzerne einschätzen? Kann man da vielleicht geringe Verbesserungen in den letzten Jahren feststellen?
Viele Modemarken und auch wir als Clean Clothes Kampagne sagen, dass es eine Vor-Rana Plaza und eine Nach-Rana Plaza-Ära gibt. Rana Plaza war ja diese schreckliche Katastrophe in Bangladesch, wo die Bekleidungsfabrik eingestürzt ist und über 1200 Menschen gestorben sind. Danach hat sich viel bewegt, auch in Deutschland. Und Markenfirmen und Modemarken waren dann natürlich auf Druck der Öffentlichkeit bereiter, konkret was zu unternehmen. Mittlerweile beobachten wir so ein bisschen einen Rückzug, dass einige Modemarken sich in Regierungsinitiativen ein bisschen engagieren, so wie zum Beispiel auch in Deutschland im Textilbündnis oder auch in anderen Initiativen sich da so ein bisschen engagieren und da so ein bisschen das Feigenblatt auch vorspielen und sagen, hier, wir sind doch da und da und da und da Mitglied, aber letztendlich nicht wirklich Veränderungen herbeiführen wollen. Und wir beobachten eine ganz fatale Entwicklung in der letzten Zeit, dass wir feststellen, dass Modemarken in zunehmendem Maße Steuergelder dafür beanspruchen, dass sie die Arbeitsbedingungen verbessern, obwohl es eigentlich ihre eigene Verantwortung wäre. Ne? Also wir müssen ganz klar sagen, gerade H&M hat die finanziellen Mittel, einen Living Wage, einen existenzsichernden Lohn zu zahlen. Woran es fehlt, ist der politische Wille auf Seiten der Firma, der Modemarke. Ne? Das muss ganz klar festgehalten werden.
Also würden Sie dann sagen, dass da so eine Art Greenwashing dann auch erfolgt, indem manche Firmen dann so Kampagnen starten, die suggerieren sollen, dass sie jetzt unter faireren Bedingungen produzieren und das aber eben nur auf einen sehr kleinen Prozentsatz dann zutrifft?
Genau, Social Washing. Also es ist ja kein Greenwashing in dem Sinne, sondern Social Washing. Ja, auf jeden Fall. Also die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, die den Modemarken zukommt, sie nehmen sie nicht wahr.
Und jetzt wollte ich nochmal kurz auf das Accord-Abkommen zu sprechen kommen. Das ist ja das Abkommen, was dann im Anschluss an Rana Plaza getroffen wurde, wo irgendwie über 200 Modekonzerne unterzeichnet haben, um Brandschutz und Gebäudesicherheit zu verbessern. Lassen sich da Fortschritte erkennen?
Auf jeden Fall. Also in Bangladesch haben sich da, das können Sie auch übrigens ganz transparent beobachten, wenn Sie auf die Seite gehen, können Sie die ganzen Aktionen, die da der Accord dort bewirkt hat, nachvollziehen. Also natürlich ist es in einem Land wie Bangladesch sehr schwer, überhaupt Fortschritte zu erreichen, weil auf der einen Seite die Regierungsstellen und die Besitzer der Bekleidungsfabriken sehr eng in einer sehr korrupten Art und Weise verbandelt sind und weil das Recht auf Organisation mit Füßen getreten wird. Also es sehr wenige Interessenvertretungen gibt bei den Beschäftigten und die dann auch noch häufig leider sehr zersplittert sind. Das sind die beiden Hauptprobleme und deshalb hat natürlich jeder Fortschritt in Bangladesch große Probleme. Aber man muss ganz klar sagen, der Akkord hat Fortschritte erreicht. Es sind in vielen Fabriken Verbesserungen eingetreten und vor allem hat der Akkord einen Riesenfortschritt erreicht. Und zwar ist mit dem Akkord ein Instrument eingeführt worden, das gerichtlich durchsetzbar ist. Das heißt, es gibt in dem Akkord es ist kein freiwilliger Vertrag. Es gibt einen Durchsetzungsmechanismus, wo im Falle von Schwierigkeiten, wo Modemarken ihrer Verantwortung nicht nachkommen, und da ist ja gerade H&M auch immer leider hervorgetreten, wo Firmen also ihrer Verantwortung laut Akkord nicht nachkommen, wo das auch einklagbar ist. Und das ist ein Riesenfortschritt in der Verbindlichkeit auch von Verträgen für Modemarken. Und diese Verbindlichkeit gilt es einfach stärker durchzusetzen. Und da ist gerade in Deutschland im Textilbündnis ein riesen Manko. Also ich würde sagen, es hat sich durch den Akkord eine Menge verändert. Und es ist ein Instrument geschaffen worden, was durchsetzbar ist. Und das ist die Zukunft.
Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sich fragen, wie sie aktiv werden können, was würden Sie da empfehlen?
Wo auch immer Sie einkaufen, fragen Sie nach. Wo werden die Klamotten hergestellt? Wie viel hat die Arbeiterin verdient, die dieses Stück genäht hat? Das ist eine Möglichkeit. Natürlich werden Sie nicht immer eine zufriedenstellende Antwort bekommen, aber es ist ganz, ganz wichtig, einfach diese Botschaft den Modemarken zu überbringen. Wir als Konsumentinnen lassen uns nicht jeden Scheiß andrehen, sage ich jetzt mal ganz auf Deutsch sozusagen. Die nächste Möglichkeit ist, hinterfragen Sie einfach grundsätzlich die Messages, die Botschaften, die da von den Modemarken auf Sie einströmen. Seien Sie grundsätzlich kritisch gegenüber dem, was die Modemarken Ihnen so erzählen. Und wählen Sie Parteien, die ganz klar verbindliche Regeln für Firmen entlang ihrer Lieferketten fordern. Und da gibt es ja auch in Deutschland einige Parteien, die das tun. Also das sind einfach die politischen Handlungsrichtungen, die wichtig sind.